Ja, Herr Jesus, ich danke dir, ja, dass wir einfach hier sein dürfen, für jeden Einzelnen hier, dass wir in deinem Namen zusammenkommen dürfen, und ich danke dir, dass du ja so viel für uns vorbereitet hast und auch jetzt wieder zu uns sprechen willst, dass du dich für uns interessierst, für jeden Gedanken, jeden Schmerz, jede Freude von uns, dass du das mit uns durchleben willst, uns formen willst und uns verändern willst, und ich glaube, darauf wollen wir uns jetzt einfach einlassen. Amen.
Philipper 3 sind wir. Wir machen einen kleinen Sprung zu heute Vormittag. Die Stelle, die wir auslassen, war heute Morgen beim Bibellesen dran. Ich hoffe, ihr wart alle da und habt es auch schön gelesen. Ja. Dann seid ihr jetzt auf dem Stand. Aber auch wenn ihr es schon wieder vergessen haben solltet, ist nicht ganz so schlimm. Denn mit Kapitel 3 geht so ein bisschen was Neues los. Bevor wir richtig starten, eine Frage an dich. Was ist dir in deinem Leben wichtig? Ich meine so richtig wichtig. So wichtig, dass du viel Energie, Zeit und Geld dafür einsetzt. Was ist dir in deinem Leben so richtig wichtig? Paulus hat uns ja heute Morgen richtig gut herausgefordert mit seinem Text. Und klar wäre es schön, wenn jetzt alle sagen würden, Jesus, aber ich denke, es gibt noch ganz viele andere Dinge, die einem wichtig sein können. Oder noch eine andere Frage, gab es in deinem Leben schon mal etwas, wo du ganz viel Energie und Zeit und Geld reingesetzt hast und am Ende gemerkt hast, oh Mensch, das war's nicht. Das erfüllt mich doch nicht, oder das ist... Hat sich als Fehlinvestition rausgestellt. Gab es da in deinem Leben schon mal was? Das ist ärgerlich. Viel Einsatz für nichts. Aber weißt du, was noch viel tragischer ist? Noch viel schlimmer ist? Wenn du dein ganzes Leben auf Dinge setzt, bei denen sich am Ende herausstellt, die sind alle nichts wert. Die zählen nicht. Das Gute ist, du bist noch jung. Du hast noch viel Zeit wahrscheinlich, wenn Gott sie dir schenkt, zur Verfügung, um gute Entscheidungen zu treffen. Carl Sandburg, ein amerikanischer Dichter und Poet, hat mal gesagt, Zeit ist die Münze deines Lebens. Sie ist die einzige Münze, die du hast. Und nur du kannst bestimmen, wie sie ausgegeben wird. Willst du dein Leben in den Sand setzen oder ein Leben führen, das wirklich zählt? Auf welche Karte willst du deine Münze setzen? Wie sieht dein Leben aus, auf dessen Karte du deine Münze setzen solltest? Diese Frage beantwortet uns heute unser Text. Wie sieht dein Leben aus, auf dessen Karte du deine Mütze setzen solltest? Ich habe euch 3 Punkte mitgebracht und wir werden den Text nicht einmal komplett lesen, sondern jeweils abschnittsweise, und starten mit dem ersten Punkt. Freue dich nicht an deinen Leistungen, freue dich an Jesus. So sieht dein Leben aus, das wirklich zählen kann. Freue dich nicht an deinen Leistungen, freue dich an Jesus. Philipper 3, die ersten 3 Verse. Weiter, liebe Brüder, freut euch in dem Herrn. Dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Nehmt euch in Acht vor den Hunden, nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern, nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung, denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch. Paulus hat Angst um seine Gemeinde. Er warnt sie. Er warnt sie vor dreierlei: vor den Hunden, den böswilligen Arbeitern und der Zerschneidung. Wer von euch hat einen Hund? Mal melden. Sind doch einige, ja, ein paar. So ein Taschenhündchen kann ja ganz niedlich sein, ne? Aber es gibt auch blöde Hunde. Ich war letztens mit meiner Tochter beim Bäcker, wir sind morgens dahin gelaufen, noch halb verschlafen, samstags morgens die Brötchentüte geholt und zurück. Und auf einmal laufen wir da am Haus vorbei, nichts ahnend, fangen da drei zerfleischte sowieso Kampfhunde oder was auch immer das sind. Also auf jeden Fall waren die nicht lieb. Der Besitzer hat die auch gleich wieder zurückgepfiffen. Fangen die da an, aus dem Nichts zu fletschen mit ihren Zähnen und zu bellen und wir erschrecken uns. Meine Tochter ist den Tränen nah und ich habe einen Herzschlag von 180. Also es gibt auch Hunde, ne, die sind nicht ganz so doll. Es gibt auch blöde Hunde, so richtig blöde Hunde. Und wenn wir in der Bibel was von Hunden lesen, dann ist damit in der Regel eher was Negatives gemeint. Tut mir jetzt leid für euch, ne? Eure Hunde sind bestimmt ganz süß. Aber wenn wir in der Bibel was von Hunden lesen, dann ist das maximal neutral, aber positiv nie. Haben wir mal eine Stelle mitgebracht. Denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Hunde sind hier böse. Und Paulus meint hier, spricht hier auch im negativen Sinn von Hunden. Die Hunde. Gibt es ja auch in unserem Sprachgebrauch manchmal noch, dass wir sagen, der blöde Hund. Ja, oder kennt er? Ja, ne? Genau. Also Paulus redet hier von den blöden Hunden, dann von den Arbeitern, die ebenfalls böse sind. Und Paulus meint damit die gleichen Personen. Aber um wen geht es und warum sind die böse? Paulus meint hiermit falsche Apostel oder Irrlehrer. Also Menschen, die eine falsche Lehre verbreiten. Und die Menschen, die Paulus hier meint in dem Text, sind die Menschen, die gesagt haben, du, es reicht nicht aus, wenn du deine Karte auf Jesus setzt. Das reicht nicht. Du musst deine Karte auf Jesus setzen plus das und das und das und das. Also, du setzt deine Karte auf Jesus, dann jeden Morgen Bibel lesen, dann jeden Sonntag mindestens in den Gottesdienst. Ja, besser wären vielleicht zwei. Die Bibelstunde auf jeden Fall noch mitnehmen und Jugendkreis und Teamkreis. Und wenn du das nicht schaffst, Pech gehabt. Das waren die Gesetzlichen, ja, die sich noch an das Gesetz, an das alte mosaische Gesetz gehalten haben. Die haben gesagt, Christus allein reicht nicht aus. Paulus war da anderer Meinung. Und deswegen muss er hier eingreifen und seine Gemeinde, die Philipper, warnen. Warnen vor diesen Irrlehrern. Die Irrlehrer wollen die Heidenchristen, also die Irrlehrer, wollen die Philipper, die jetzt gläubig geworden sind, die nicht aus dem Volk der Juden kommen, wieder an das jüdische Gesetz binden, an das alte mosaische Gesetz, was für die überhaupt nicht mehr gilt. Die verkündigen, dass die Neuen, die jetzt zum Glauben kommen, auch noch das Gesetz von Mose halten müssen. Die ganze Latte an Vorschriften, die für uns unmöglich ist, die zu erfüllen. Du musst aber noch das und das musst du auch noch. Nicht zu vergessen, das und das und das und das. Sie rauben den Gläubigen damit die ganze Freude an Jesus. Sie haben überhaupt keine Zeit, sich an Jesus zu freuen, dass allein Jesus genügt, allein die Gnade genügt. Sondern sie bekommen diese Freude geraubt von den Irrlehrern, weil die ihnen sagen, ja, aber du musst noch das und das und das und das. Und dann kommt hier dieser Begriff der Zerschneidung vor. Wir kennen den Begriff der Beschneidung. Das hat im Alten Testament eine wichtige Rolle gespielt. Am achten Tag nach der Geburt wurden die Jungs beschnitten. Und das war ein Zeichen, dass dieser junge Mann jetzt auch zum Volk Gottes, zum Volk Israel gehörte. Ein Bundeszeichen. In Philipper 3, Vers 3 kommt dieser Begriff vor. Und in Kolosser 2, Vers 11 sagt Paulus uns, verbunden mit ihm seid ihr auch beschnitten worden. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Paulus sagt hier also in Kolosser schon, Leute, ihr müsst euch nicht mehr beschneiden lassen. Denn ihr seid geistlich beschnitten. In dem Moment, wo ihr euch zu Jesus bekehrt habt, seid ihr geistlich beschnitten. Das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das heißt, es reicht vollkommen aus. Christus ist genug. Christus ist genug. Glaubt diesen Irrlehrern nicht. Fallt nicht auf diese Irrlehrer herein. Tut mir den Gefallen. Glaubt und vertraut mir. Die Beschneidung ist nicht mehr nötig. Wenn du zu Jesus gehörst, dann bist du bereits geistlich beschnitten worden. Die körperliche Beschneidung spielt keine Rolle mehr. Paulus sagt hiermit, wir sollen uns Christi rühmen und nicht auf das Fleisch verlassen. Philipper 3, Vers 3, die wirklich Beschnittenen sind wir, denn wir dienen Gott unter der Leitung seines Geistes und vertrauen nicht auf unser Vorrecht und auf eigene Leistungen, sondern auf Jesus Christus. Er ist unser ganzer Stolz. Das heißt, die Übersetzung ist schon ein bisschen anders als die Luther-Übersetzung, die ich vorhin hatte. Und die bringt das zum Ausdruck, was Paulus hiermit sagt. Verlass dich nicht auf dein Fleisch. Verlass dich nicht auf deine eigenen Leistungen, sondern verlass dich auf Jesus. Eigene Leistungen können dir nicht helfen, dass du gerettet wirst. Verlass dich voll und ganz auf Jesus. Wo vertraust du auf deine eigenen Leistungen? Wo sind dir deine eigenen Leistungen wichtig? Wo beziehst du aus deinen eigenen Leistungen irgendeine Sicherheit heraus? Wenn das so ist, dann ist das schlecht. Die einzige oder der einzige, der dir Sicherheit geben kann, das ist Jesus. Natürlich wollen wir gute Christen sein. Natürlich will ich ein guter Ehemann sein. Natürlich will ich ein guter Vater sein. Das sind alles gute Wünsche. Aber wenn ich glaube, dass wenn ich da ausnahmsweise mal auf diesem Gebiet was Positives erreiche, dass ich diese Leistung mir dann auch noch zuschreibe und hoffe, dass ich jetzt bei Jesus ein besseres oder ein größeres Ansehen habe, dann liege ich damit falsch. Gott liebt mich deshalb nicht mehr als vorher. Nur weil ich jetzt mal auf einem Gebiet eine besondere Leistung gebracht habe, weil ich mal ausnahmsweise meinen Kindern ein guter Vater war. Also ich hoffe, dass ich das immer bin, aber es wird nicht immer gelingen. Und wir haben heute Morgen gehört, das Wollen und das Vollbringen kommt ohnehin von wem? Von Jesus, von Gott. Wo unterliegst du dem Irrglauben, dass du noch irgendwas tun musst, dass du noch irgendwelche eigenen Leistungen erbringen musst, um Jesus zu gefallen? Wo baust du auf deine eigenen Leistungen? Oder wo geht es dir vielleicht schlecht, wenn du jetzt mal einen Tag keine Bibel gelesen hast und denkst, Mist, jetzt, wie denkt Jesus jetzt über mich und ich krieg's eh nicht hin und fühlst dich dabei schlecht? Vertrau nicht auf deine eigenen Leistungen. Vertrau nicht auf deine eigenen Leistungen und freue dich an Jesus. Vielleicht siehst du andere Menschen und denkst, wow, guck mal, die Bibel, wir hatten es gestern beim Anstreichen der Bibel, die Bibel sieht aber bunt aus. Boah, das ist ja echt, stimmt mega, ein Superchrist, der hat ja alles angestrichen und puh, genial. Und ich? Puh, naja. Die Buntheit oder die Farbvielfalt deiner Bibel sagt nichts über dein Glaubensleben aus. Leistungsdenken ist bei Gott erstmal fehl am Platz. Aber auch hier kann man wieder auf zwei Seiten vom Pferd fallen. Wir hatten es heute Morgen auch schon und da wiederholt sich das Ganze so ein bisschen. Du kannst auf der einen Seite denken, ich leiste etwas und wenn ich etwas leiste und gut hinbekomme, dann liebt mich Gott. Das ist falsch. Auf der anderen Seite kannst du sagen, ich will alles tun und lassen, ich kann alles tun und lassen, was ich will. Gott vergibt mir ja eh. Das ist auch falsch. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Und das haben wir heute Morgen auch schon gesehen. Deswegen waren die Verse 12 und 13 heute Morgen so wichtig. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Nein, du musst nicht die große Leistung erbringen, um Jesus zu gefallen. Du bist allein durch Gnade gerettet. Aber der andere Lebensstil ist genauso falsch, dass du sagst, ich kann ja tun und lassen, was ich will. Jesus vergibt mir eh. Die Wahrheit liegt in der Mitte. Aber wir neigen oft zu einer der beiden Seiten hin. sagt Paulus, und sagt uns: Vorsicht, Vorsicht. Fallt nicht auf der einen oder auf der anderen Seite vom Pferd. Und dann sind wir nochmal bei unserem ersten Vers, wo er nochmal ganz besonders zur Freude aufruft. Warum? Weil die Irrlehrer durch ihre Gesetzlichkeit den Philippern offensichtlich jede Freude genommen haben. Und er sagt hier sowas Geniales, er schreibt hier sogar: Dass ich euch immer dasselbe schreibe, das verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Cool, oder? Also, wenn ihr es jetzt noch nicht kapiert habt, freut euch. Und morgen wird der Tobi kommen und euch nochmal das Gleiche sagen und noch viel mehr. Ja, freut euch, freut euch, freut euch, freut euch, freut euch. Ach übrigens, freut euch. Und Freude, da ist jetzt natürlich auch ein Stück weit sicherlich das Gefühl gemeint, aber Freude ist auch eine ganz bewusste Willensentscheidung, dass ich meinen Blick hinwende zu Jesus, abwende von dieser Situation, die noch so schlimm sein mag, die mich umgibt, und hinwende, aufschaue zu Jesus und auf das, was er für mich getan hat, und dadurch wieder Freude in mein Leben hineinkommt. Vielleicht bist du ja total down und denkst: Mensch, hier wird dauernd von Freude gesprochen, aber da ist überhaupt keine Freude in meinem Leben. Deswegen sagt Paulus das immer wieder: Freu dich, du hast so viel Grund, dich zu freuen. Dann lenk deinen Blick weg von dem, was dich beschäftigt und belastet, und richte deinen Blick auf Jesus und auf das, was er für dich getan hat. Und dass er alles in deinem Leben in seiner mächtigen und starken Hand hält. Es gibt keinen einzigen Moment, in dem du nicht mit Jesus verbunden bist. Ganz egal, wo du bist. Psalm 139. Du kannst sein, wo du willst. Er ist da. Er ist präsent. Und er sieht dich und er kümmert sich um dich. Du kannst nicht vor ihm fliehen. Er ist da. Und das ist ein wunderbarer Grund zur Freude. Weil dann ist unsere Freude losgelöst von unseren Umständen. Und hier in der Welt wird es immer wieder Umstände geben, die negativ sind, die uns negativ beeinflussen. Und dann mache ich dir Mut, richte den Blick ganz bewusst auf Jesus. Aber das kann ich nicht, wenn ich mich von vielen anderen Dingen ablenken lasse. Wir kommen zum zweiten Punkt. Der zweite Punkt: Setze nicht auf deine Gerechtigkeit, setze auf Jesus. Das Thema ist ja nur Jesus, ne? Philipper 3, Verse 4 bis 6. Obwohl ich mich auch des Fleisches rühmen könnte, wenn ein anderer meint, er könne sich auf das Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr, der ich am achten Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Was macht Paulus hier? Gibt Paulus an? Muss er zeigen, wie cool er ist, wie groß er ist, wie toll er das alles kann? Nein, das ist nicht seine Absicht. Vielleicht kennt ihr das, ihr seid in einer Gruppe und habt eine ganz tolle Idee, dass ihr jetzt irgendwas macht. Dann gibt es da diese eine Person, vielleicht seid ihr das selber, der sagt dann: Oh, das ist doch blöd, das ist doch totaler Müll, das ist doch Mist, das mag ich nicht. Obwohl die Person es eigentlich sehr gerne machen möchte. Nur sie ist darin vielleicht nicht ganz so gut. Und dann kommt raus, wie schlecht die Person ist. Und deswegen hat sie da eigentlich überhaupt keinen Bock drauf. Kennt ihr das? Vielleicht habt ihr das selber schon mal gemacht. Aber das ist so die Situation. Ja, man könnte dem Paulus jetzt vorwerfen, wenn er die Irrlehrer angreift, sagen: Ja, Paulus, du machst es ja nur, du redest ja nur gegen die Irrlehrer, könnten ihm vorwerfen, weil du selber das Gesetz nicht halten kannst und weil du selber da vollkommen durchfliegst bei der Prüfung. Aber deshalb sagt Paulus: Nee, er spielt das Spiel der Irrlehrer mit. Also wenn ich, liebe Irrlehrer, wenn ich da mitspielen würde bei dem Spiel, dann bin ich vermutlich sogar der Beste. Das macht er nicht, damit er groß dasteht. Diesen Textabschnitt verstehen wir nur, wenn wir den Vers 7 gleich lesen. Ja, aber er sagt hiermit: Pass mal auf, ich lehne das, was ihr da erzählt, nicht allein deshalb ab, weil ich da auch vollkommen versagen würde. Nein, wenn ihr das Spiel spielen wollt, dann könnte ich da sehr, sehr gut mitspielen. Da könnte ich da sehr, sehr gut mitspielen. Denn, und dann zählt er 7 Punkte auf. Einmal sein Lebenslauf. Und sein Lebenslauf geht nicht besser. Das sind 4 Punkte. Und einmal seine Leistungen. Und auch seine Leistungen sind fast nicht zu überbieten. Also die Irrlehrer hätten da ganz schlechte Karten. Wie sieht sein Lebenslauf aus? Schauen wir uns mal den Text an. Ich hatte ihn euch hier auch mitgebracht. Aber ihr habt ja eure Bibel vor euch. Wie sieht sein Lebenslauf aus? Er ist am 8. Tag beschnitten. Das macht deutlich, er gehört zu Israel. Er ist kein Hinzugezogener. Ja, ich weiß nicht, wie man das bei euch sagen würde, Zugezogener oder so. Er ist keiner, der irgendwann mal zufällig dann zum Volk in den Ort oder so dann hier hinzugezogen ist, sondern er gehört von Geburt an zu dem Volk Israel. Man nannte das Proselyt, die hinzugezogen waren, ja, die Proselyten. Er ist also kein Fremdling. Besser geht nicht. Er ist aus dem Volk Israel. Besser geht nicht. Er weiß sogar, aus welchem Stamm er ist. Er ist aus dem Stamm Benjamin. Warum sagt er das jetzt nochmal? Naja, vielleicht, weil der erste König von Israel ja aus dem Stamm Benjamin war. Saul. Er ist ein Hebräer von Hebräern. Ein waschechter Hebräer. Es fließt kein heidnisches Blut in ihm. Also an seinem Lebenslauf beißen sich die Irrlehrer die Zähne aus. Und dann nennt er seine Leistung. Er ist nach dem Gesetz ein Pharisäer. Ach übrigens, das war auch schon mein Vater, kann Paulus sogar sagen. Innerhalb des Judentums, da gab es unterschiedliche Gruppierungen. Und die Pharisäer kennt er wahrscheinlich schon, weil die tauchen am häufigsten in der Regel auf. Das waren die Gruppe, die es mit dem Gesetz extrem ernst genommen haben. Ja? Die haben nicht nur peinlich darauf geachtet, das mosaische Gesetz zu halten, sondern auch noch die Überlieferungen der Väter. In Apostelgeschichte 26, Vers 5 lesen wir noch was über Paulus. Die mich von früher kennen, wenn sie es bezeugen wollten, denn nach der allerstrengsten Richtung unseres Glaubens habe ich gelebt als Pharisäer. Also, besser geht nicht. Er studierte sogar, hat er auch mal erwähnt, Apostelgeschichte 22,3, ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien, aufgewachsen aber in dieser Stadt und mit aller Sorgfalt unterwiesen im väterlichen Gesetz zu Füßen Gamaliels. Gamaliel spielt in der Apostelgeschichte ja auch nochmal eine Rolle oder hat er vorher schon eine Rolle gespielt. Also er hat sogar, man könnte sagen, studiert. Auch da können die Irrlehrer ihm nichts anhaben. Paulus hatte fast keinen Makel. Er hätte das Spiel der Irrlehrer locker mitspielen können und sagen können, ja, wenn ihr sagt, ihr legt darauf Wert, ich kann das locker mitspielen. Kein Problem. Bin noch besser als ihr da drin. Und jetzt könnte man meinen, ey, Paulus ist ganz schön abgehoben. Ey. Ganz schön abgehoben. Aber ich habe noch vergessen, das war jetzt erst nur seine Ausbildung. Ne? Jetzt hat er noch gesagt, es war noch Eiferer der Gemeinde, hat die Gemeinde verfolgt. Darauf war er sicherlich nicht mehr stolz, aber er hat die mit vollem Eifer sich eingesetzt für Gott. Und man kann ihm nichts vorwerfen. So, und jetzt kommt aber der Vers 7. Und wenn man den nicht mit dazu nimmt, dann könnte man die Intention von Paulus vollkommen falsch verstehen. Doch genau die Dinge, die er jetzt aufgezählt hat, doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, das heißt, er hat es selber mal tatsächlich für einen Gewinn gehalten, bis er Jesus begegnet ist auf der Straße von Damaskus, da fand er das auch richtig gut. Aber doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn war, Gewinn zu sein schien, dem Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Und hier steht statt dem Wort Müll in anderen Übersetzungen Dreck. Einige schreiben auch Mist rein. Das kommt dem auch schon recht nah. Ja, am Bauernhof der Mist, da ist auch viel Scheiße mit dabei. Aber das Wort, was hier steht, kann man tatsächlich auch, um jetzt dieses Wort nicht nochmal zu benutzen, tatsächlich auch mit Kot übersetzen. Ja? Also das ist etwas so Schlechtes, das will ich, wenn es weg ist, auch nie wieder anrühren. Okay? Dass wir uns richtig verstehen. Das, da lege ich überhaupt keinen Wert mehr drauf. So schön es sich anhört, also dieser Lebenslauf sich anhört, den möchte ich nicht mehr anrühren. Darauf will ich mich weg damit. Den brauche ich nicht mehr. Der ist unwichtig für mich. Im Gegenteil, der ist sogar ein Verlust für mich. Warum ist er ein Verlust? Weil er ihn abhält von Jesus. Weil er dann in der Gefahr ist, dann doch auf seine eigene Gerechtigkeit sich zu verlassen und zu vertrauen. Und ihn damit abhält von Jesus. Wir lesen noch weiter. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet. Und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Also Paulus sagt hier, verlass dich nicht auf deine Gerechtigkeit. Wenn du da irgendwas vorweisen kannst, ist das komplett egal. Verlass dich voll und ganz auf die Gerechtigkeit durch den Glauben. Verlass dich voll und ganz auf die Gerechtigkeit durch den Glauben. Alles andere ist Mist. Alles andere ist Mist. Wenn du da irgendwas vorweisen kannst, ist es Mist, weil es dich nur abhält von Jesus. Das bringt dir nichts. Im Gegenteil, es schadet dir nur. Und deshalb erklärt er alle diese Punkte, die einmal viel für ihn bedeutet haben, sein Lebenslauf und sein Eifer für Gott, erklärt er hier als komplett wertlos. Die zählen für ihn nicht mehr. Im Gegenteil, die schaden ihm nur. Warum? Weil diese Dinge überhaupt nicht an Jesus heranreichen. Paulus hat eine Person kennengelernt, die sein Leben wirklich verändert hat. Und diesem Jesus, dem möchte er nachfolgen. Und alles, was ihn an der Nachfolge hindert und abbringt, ist Dreck. Alles, was ihn an der Nachfolge hindert und von der Nachfolge abbringt, ist Dreck. Ist Mist, ist Kot, ist Sch, Punkt, Punkt, Punkt. Dass dem so ist, hat er erst bemerkt, als er Jesus begegnet ist. Und jetzt schaut er auf sein altes Leben zurück und sagt, das ist alles Blödsinn gewesen, was ich da gemacht habe. Das ist schädlich für meinen Glauben gewesen, weil es mir Christus verdeckt hat, weil ich Christus nicht mehr klar sehen oder nicht klar sehen konnte. Und Paulus ist hergegangen und hat sein Leben radikal verändert. Um es mit Matthäus 13, mit den Himmelsreichsgleichnissen zu sagen, er hat den Schatz im Acker gefunden und ist bereit dafür alles zu geben. Er ist Jesus begegnet und will sich nicht mehr auf irgendwas verlassen, was er mal als positiv angesehen hat. Hast du die Münze deines Lebens schon auf Jesus gesetzt? Was hast du deshalb schon alles als Dreck erachtet? Was hast du deshalb schon alles für Dreck erachtet? Weil es dich an deiner Nachfolge behindert, in deiner Nachfolge gebremst, ausgebremst hat. Ich habe euch ein Zitat mitgebracht von Malcolm Muggeridge. Werden die wenigsten vielleicht kennen, oder? Ist auch schon ein bisschen tot, 1990, da war von euch noch lange nicht die Rede. James Bond, bekannt. Malcolm Muggeridge war zu Beginn seines Lebens the real James Bond. Also er hat das gelebt. Er war Spion. Ist populär geworden dann später als Autor, als Journalist. Ist sehr berühmt geworden in England. Und er war ein sogenannter Agnostiker. Das heißt, er hat nicht an Gott geglaubt. Er hat mal gesagt, Christianity is a load of rubbish. Das heißt, Christentum, Christsein ist ein Haufen Müll. 1960, 30 Jahre vor seinem Tod, hat Gott ihn gefunden. Und er hat zu Gott gefunden. Und sein Leben hat sich komplett geändert. Er wurde gläubig, ist auch recht alt geworden. Und er hat einmal über sich folgenden Satz gesagt. Muss ich kurz gucken, was losgeht, er ist relativ lang. Ich glaube, ich kann mich selbst als einen relativ erfolgreichen Mann bezeichnen. Manchmal glotzen mich die Menschen auf der Straße an. Das ist Ruhm. Ich habe sehr einfach Zugang zu den Menschen mit den höchsten Einkommen unseres Landes. Das ist Erfolg. Ausgestattet mit Geld und Ruhm kann ich auch als älterer Mann teilhaben an neuen Trends und Belustigungen. Das ist Vergnügen. Manchmal kommt es vor, dass etwas, das ich geschrieben oder gesagt habe, er war ja Journalist am Ende, genügend Beachtung fand, um mich selbst zu überzeugen, dass es einen bleibenden Einfluss auf unsere Gesellschaft ausgeübt hat. Das ist Erfüllung. Ich habe Erfolg, Vergnügen, Ruhm und Erfüllung in meinem Leben. Aber ich sage euch und ich bitte euch, mir zu glauben, multipliziere all diese Triumphe millionenfach, zähle sie alle zusammen und sie sind nichts, weniger als nichts, höchstens ein Hindernis, wenn sie gemessen werden an einem einzigen kleinen Schluck von dem lebendigen Wasser, welches Jesus Christus jedem anbietet, der Durst nach Leben hat, egal wer oder was jemand ist. Wow. Das ist unser Text. Dieser Mann hat alles erlebt. Erfolg, Reichtum, Vergnügen, alles. Und sagt so einen Satz. Es ist Zeit, in unserem Leben etwas zu verändern. Hast du deine Münze schon auf die richtige Karte gesetzt? Der dritte und letzte Punkt, schau nicht zurück. Fokussiere dich auf Jesus. Wir lesen die letzten sieben Verse von Philipper 3, die Verse 10 bis 16 von unserem Text. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus ergriffen bin. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wie viele nun von uns vollkommen sind, die lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr in einem Stück anders denken, so wird euch Gott auch das offenbaren. Nur, dass wir schon erreicht haben, darin lasst uns auch leben. Ihn möchte ich erkennen. Das können wir springen, das habe ich mitgebracht. Ihn möchte ich erkennen, schreibt Paulus. Paulus schreibt, ihn möchte ich erkennen. Und wir müssen fragen, Paulus, was soll das? Du kennst doch Jesus. Also, es gibt sicherlich einige, die den Satz schreiben können, Paulus, aber wie meinst du das? Du kennst doch Jesus. Aber in diesem Wort erkennen, da steckt viel, viel mehr. Das bedeutet, Jesus immer mehr und immer besser kennenzulernen. Diesem Jesus immer mehr und immer ähnlicher zu werden. Das Wort erkennen ist im Alten Testament ein Wort, was eine ganz intime Beziehung ausdrückt. Im Alten Testament, da steht erkennen, zum Beispiel in 1. Mose 4, Adam erkannte seine Frau und sie wurde schwanger. Es geht um eine ganz intime Beziehung. Ich will eine immer vertrautere Beziehung haben zu diesem Jesus. Und das sagt Paulus, der in Epheser 1 sagt, Christus ist mein Leben. Er sagt nicht, Christus ist ein Teil meines Lebens. Und er sagt auch nicht, Jesus ist eine Bereicherung für mein Leben. Er sagt in Epheser 1, Christus ist mein Leben. Und dieser Paulus sagt trotzdem, ich möchte Christus immer mehr erkennen. Was haben wir da noch für ein Potenzial? Ich glaube, keiner von uns kann sich im Ansatz mit diesem Paulus vergleichen. Wie viel mehr können wir diesen Jesus noch erkennen und eine immer intensivere, intimere Beziehung zu ihm haben, dass ich wirklich sage, Herr, ich möchte dir alle Bereiche meines Herzens geben, jeden Bereich, so eklig der noch aussieht gerade, so unaufgeräumt es da ist, ich will dir alles geben, ich will dich immer mehr erkennen, ich will immer mehr von dir. Als ich so jung war wie ihr, da gab es ein bekanntes Lied, das kennt ihr heute wahrscheinlich gar nicht mehr, das hieß Immer mehr. Immer mehr von dir, immer mehr sein wie du, immer mehr. Immer mehr von dem Herrn der Herren, immer mehr von dem Könige der Könige. Hast du diese Sehnsucht auch? Kennst du diese Sehnsucht? Willst du das auch? Immer mehr Jesus? Immer mehr? Ihm immer mehr kennenlernen? Immer besser kennenlernen? Aber Vorsicht. Vorsicht. Paulus schreibt in Vers 10 auch, was das bedeutet. Schaut mal rein in den Text. Das bedeutet erstens, die Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, die kannst du an dir selber erfahren. Da würden wir ja noch sagen, wow, okay, nehme ich mit. Aber dann, das Zweite, bedeutet es, an dem Leiden von Jesus teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Ja, das wollen wir leider weniger, oder? Was heißt denn das, an den Leiden von Jesus teilhaben? Auf dass ich immer ähnlicher werde. In der Bibel lesen wir tatsächlich öfter davon, dass wir mit unserem Leiden, mit dem, was wir hier auf der Erde zu leiden haben, teilhaben an den Leiden Gottes, an den Leiden Jesus. Philipper 1, Vers 29. Denn euch ist es gegeben, um Christi willen, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden. Und immer wenn du Leid erfährst, ganz besonders dann, weil die Welt dich ablehnt und ausstößt, weil du an Gott glaubst, dann hast du damit Teil an den Leiden Jesu. Dann haben wir Anteil am Leiden Christi. Das kann Mobbing sein, weil du an Jesus glaubst, dass sie dich belächeln. Das kann Verfolgung sein in anderen Ländern, wo die Gemeinde Jesu verfolgt wird. Das kann ein Gefängnisaufenthalt wie bei Paulus sein. Und das Spannende ist die Begründung, warum Paulus das als gut heißt, dass wir teilhaben an den Leiden Christi. Was ist die Begründung? Die Begründung ist, dass wir Christus dadurch immer ähnlicher werden. Wir werden Christus offensichtlich nicht immer dann ähnlicher, wenn es uns gut geht, wenn alles gut läuft. Dann ist es doch oft so, dass Jesus öfter mal links liegen bleibt, oder? Aber wenn wir leiden, wenn es uns schlecht geht, das ist doch oft der Moment, wo wir Jesus suchen, wo wir sein Angesicht suchen, wo wir beten und wo Jesus eine Chance hat, uns zu formen. In den Leiden erlebt Paulus eine Nähe zu Christus, die er in keiner anderen Situation scheinbar erlebt. Und das möchte er nicht missen. Also sei vorsichtig, wenn du betest, Herr, ich möchte dich immer mehr kennenlernen, ich möchte dir immer ähnlicher werden. Denn das könnte auch bedeuten, dass er dich durch Leiden genau dazu führen möchte. Aber klar, Paulus sagt, selbst in meinem Sterben ist Jesus mir Gewinn. Wow, Paulus, was ist da noch für Raum für uns? Was ist da noch für ein Raum für uns, wenn du das schon schreibst? Was ist da noch für ein Raum, wo wir hineinwachsen können in unserem Glauben? Und das ist auch das Ziel, von dem Paulus hier spricht. Er möchte Jesus immer mehr kennenlernen, ist sein Ziel. Und er nennt uns hier in den letzten Versen drei Punkte, wie wir dieses Ziel erreichen. Erster Punkt, lehne dich nicht zufrieden zurück. Lehne dich nicht zufrieden zurück. Der Paulus hätte das vermutlich tun können. Der kannte Jesus besser als jeder von uns. Und trotzdem schreibt dieser Paulus, ich jage dem Ziel nach. Nicht, ich laufe mal Richtung Ziel, sondern ich jage diesem Ziel nach, Christus immer ähnlicher zu werden, Christus immer mehr zu erkennen. Paulus könnte sagen, ich habe ja schon viel mehr erreicht wie ihr. Ich könnte mich zurücklehnen, aber das tut er nicht. Er sagt, ich jage dem Ziel nach. Ich fokussiere mich auf das Ziel. Ich jage diesem Ziel nach, dass ich Christus immer ähnlicher werde, dass ich ihn immer mehr kennenlerne. Er schreibt nicht, ich spaziere dahin und schaue mal nach rechts und nach links. Der zweite Schritt, schau nicht zurück. Paulus sagt uns, schau nicht zurück. Paulus benutzt hier das Bild eines Wettkampfes. Das ist euch vielleicht aufgefallen in diesen Versen 10 bis 16. Und wenn du beim 100-Meter-Lauf am Start bist und das Ganze losgeht und du schaust zurück, falls da noch jemand hinter dir läuft und du vorne bist, hast du im Prinzip schon verloren. Entweder du verlässt deine Bahn und kommst aus Versehen mit deinem Fuß in die andere Bahn, bist disqualifiziert, aber so, wenn du zurückblickst, kannst du nicht schnell genug laufen. Da sind die anderen locker an dir vorbei. Zurückschauen ist hinderlich. Wenn du zurückschaust, hast du schon verloren. Lass deine Vergangenheit hinter dir. Das sagt uns Paulus hier in diesem Text. Lass deine Vergangenheit hinter dir. Das ist nur schädlich. Und mit Vergangenheit meint er hier beides. Sowohl die Erfolge als auch dein Versagen. Lass es zurück. Hast du versagt, hast du gesündigt, bitte Gott um Vergebung, er vergibt dir und dann volle Kraft voraus, Fokus auf das Ziel. Hast du einen geistlichen Höhepunkt gerade erreicht, einen geistlichen Erfolg erzielt? Danke Jesus dafür, dass er es durch dich bewirkt hat und dann lass es zurück, voller Fokus auf das Ziel. Schaue nicht zurück, lass deine Vergangenheit Vergangenheit sein. Und wenn ihr das gemerkt habt hier in dem Text, fokussieren bedeutet, sich auf genau ein Ziel zu konzentrieren. Eins aber sage ich euch, steht bei Luther, eins aber sage ich euch, konzentriere dich auf das eine. Vers 13, eins aber tue ich, nur ein Weg ist für Paulus dran, der Weg der Nachfolge. Philipper 3,13. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Schau nicht zurück. Schau auf Jesus. Und dann der dritte Punkt, mit voller Kraft dem Ziel entgegen. Wenn du voll fokussiert bist, dann gib Vollgas. Lass dich nicht durch andere Dinge aufhalten. Der zweite Platz ist der erste Verlierer. Gilt auch heute Abend fürs Volleyball. Okay? Was hält dich davon ab, Vollgas zu geben in deiner Nachfolge? Warum bist du so lahm wie eine Schnecke? Oder vielleicht wie ein Regenwurm oder was auch immer. Egal. Was hält dich von deiner Nachfolge? Was blockiert dich? Zocken, Serien, Hobbys, soziale Netzwerke, was auch immer. Paulus sagt uns heute, Jesus zu erkennen, ist das Höchste und Größte meines und deines Lebens. Es gibt nichts Besseres. Es gibt nichts Besseres. Das wünsche ich mir für uns, dass wir sagen, ich möchte ihn noch mehr erkennen. Strecke dich aus nach einer vertrauteren, nach einer innigeren Beziehung zu Jesus. Und das ist ein Willensentschluss. Vielleicht bist du ja schon länger Christ, aber dein Leben zeugt nicht davon, dass Jesus das Vorhaben deines Lebens ist. Dann lade ich dich ein, dann nutz diese Zeit, die du noch hier bist, um das festzumachen, einen Neuanfang zu machen. Dass du sagst, hey, ich möchte das, was wir heute Morgen zum Beispiel gehört haben, aber auch jetzt, dass ich Jesus immer mehr erkennen darf. Ich möchte meine Münze, die ich einmal ausgeben kann, auf die richtige Karte setzen, richtig einsetzen. Verschwende dein Leben nicht. Es geht um nichts weniger als um dein Leben. Du kannst alles verlieren am Ende. Vergiss das nicht. Wo hast du deine Münze schon eingesetzt? Welche Erfahrung hast du da vielleicht schon gesammelt? Wenn du die Münze schon auf Jesus gesetzt hast, guter oder schlechter Art, setze deine Lebensmünze auf die richtige Karte. Und was ist die richtige Karte? Wie sieht dein Leben aus? Dessen Münze auf die richtige Karte gesetzt wurde, freue dich nicht an deinen Leistungen, freue dich an Jesus. Setze nicht auf deine Gerechtigkeit, setze auf Jesus und schau nicht zurück, fokussiere dich auf Jesus. So kann dein Leben aussehen, auf das du deine Münze setzt. Ich möchte nur beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort, auch wenn es manchmal ganz schön herausfordernd ist. Sowohl der Text heute Morgen als auch jetzt dieser Text. Wow, wie viel Potenzial ist da für uns noch da? Potenzial, wo wir hineinwachsen können. Aber ich danke dir, dass du weißt, dass wir nicht perfekt sein müssen. Und allein dadurch, dass du sagst, dass wir wachsen sollen, wissen wir ja, dass das in Ordnung ist, dass wir immer wieder auch Versagen in unserem Leben haben. Versagen, das uns unsere Fehler und Sünden und Nöte aufzeigt und wo wir daraus lernen können und wo wir dann wirklich wachsen können, wo wir dir ähnlicher werden können. Und ich bitte dich, dass du den Wunsch ganz tief in unseren Herzen verankerst, dass wir uns wünschen, dass wir dich immer mehr erkennen, dass du immer mehr der Fokus in unserem Leben bist, auf den wir fokussiert auf das Ziel entgegensteuern. Ich möchte jetzt auch für die Kleingruppenzeit bitten, für Offenheit, für einen guten Austausch, für gute Gespräche und bitte dich um deinen Segen für jeden Einzelnen hier. Amen.